mitgearbeitet. Du, das ist so komplex und so schwierig gewesen, kannst du nicht sagen, da machen wir jetzt einfach nur eine Lehrveranstaltung draus. Dann müssen sich Leute dann sehr, sehr einarbeiten. Und das ist dann auch eine frustrierende Geschichte. Und dann müssen die Dinge schnell gemacht werden. Du musst ja dann entsprechend der Tagesaktualität reagieren können. Also das ist, denke ich, für uns ein richtiges Strukturproblem. Hat nichts mit Bösartigkeit oder nicht Bösartigkeit zu tun, oder Jugendfeindlichkeit oder nicht. Das ist so ein Stück richtiges Strukturproblem. Sodass ich mir vorstellen könnte, dass auch irgendwann, wir haben jetzt so eine Umstellung, die Fax scheiden aus, da kam dann auch verschiedentlich, also einfach weil sie gesundheitlich nicht mehr können, und sagen, wir müssen entweder gehen wir hier ein oder vor lauter Arbeitslast oder wir müssen also einfach uns da rauslösen. Da habe ich auch Stimmen gehört, war damals also Sprecher des Komitees, musste also mich darum dann auch ja kümmern. Und dann haben doch manche gesagt, lass uns doch dann den Laden hier zumachen, nicht? Mhm. Dann haben wir gesagt, nee, wir versuchen es, wir bauen ein neues Büro auf, um die Fax dann irgendwann zu ersetzen mit einer langen Übergangszeit. Das ist ja jetzt nochmal die neue Stellenausschreibung, die eine für jetzt einen dritten neuen Sekretär. Also wir haben eine Sekretärin, einen Sekretär neu. Jetzt müssen wir es auf 3, werden vielleicht später mal 4. Die werden alle dann in Köln angesiedelt und Ende 98 wird das in Senzbachtal geschlossen. Und das ist schon eine riesige Umstellung. Weil auch durch die Person, nicht Klaus Fach, den kennt natürlich das ganze Umfeld, die haben großes Zutrauen zu ihm, dass sowas geht. Die sagen, gut, für den spende ich 10.000 Mark, ich weiß, das ist dann gut angelegt. Oder wie immer der Betrag ist. Aber dann sind irgendwelche neuen Leute da, die vielleicht dieses Vertrauen noch lange nicht haben. Also das sind Schwierigkeiten, aber irgendwann kommen wir massiv an diese Frage der Altersgrenze. Das war ja jetzt schon der Versuch. Ich hatte vorhin erzählt, dass ich dann gesagt habe, ich kandidiere nicht mehr für dieses Sprecheramt, weil ich der Meinung bin, es müssen jüngere Leute rein. Es können nicht immer die alten Typen darum sitzen, die dann alle schon wissen. Und man kennt ja diese Entmutigungsmechanismen, die es da gibt. Und dann war es doch sehr schwierig, überhaupt neue Führungskruder zu bekommen, und zum Teil ist es die alte, nämlich der Wolf-Dieter Nahr, ist dann mit eingestiegen, weil der Roland Roth, den wir eigentlich dafür gewinnen wollten, sagte, ich mache es nur, wenn einer der Alten dabei ist. Also solche Probleme sind da natürlich massiv vorhanden.
Aber generell gesehen, also politisch gesehen, wenn wir den engen Kreis vom Komitee, was die Motoren eigentlich drin sind, und von den bei den anderen Leuten, die also mitmachen und die bei diesen Aktionen mitmachen, erneuert sich da der Kreis ständig, wird er auch jünger wieder durch die, weil ich kann mir vorstellen, dass das, wenn das gewachsen ist aus der Ostermarschbewegung und dann aus der Friedensbewegung, und dann waren ja gut Ereignisse, die in 83 waren oder in 85, sind jetzt 10 oder 12 Jahre später. Das heißt, gibt es da dann neue Kreise, die mitziehen, mitgehen, die meinetwegen bei solchen Aktionen mitmachen, die ja wahnsinnig gut sind, eben diese Broschüren zum Beispiel übernehmen und daraus eine eigene Aktion machen?
Das hängt ganz von den Themen ab. Also bei der ganzen Asyldiskussion, die ja hier einen großen Stellenwert hatte, waren sehr viele junge Leute dabei. Mhm. Bei dem Golfkrieg zum Beispiel war es ganz erstaunlich, alle sagten, die Jugend ist entpolitisiert, massenhaft Jugendliche, dabei die allerdings hinterher auch wieder verschwunden sind. Aber ihr erinnert euch, was ich heute Morgen gesagt habe über soziale Bewegungen, die Leute gehen nach ihren Motivationen und auf einmal haben die vielleicht auch, weiß ich was, ein Studium zu erledigen oder wir haben die ersten Beziehungsprobleme oder sie haben vom Haus ein Flüchtlingsheim oder, also das ändert sich, sagt noch nichts. Im Bereich der Friedensbewegung selbst hat es die Verjüngung, soweit ich sehe, vor allem im Arbeitsfeld ehemaliges Jugoslawien gegeben, wo ganz viele Leute, ja auch, was wir auch mitbetrieben haben, diese Freiwilligen, die in Flüchtlingslager gegangen sind und dort gearbeitet haben. Das waren sehr viele junge Leute, hatte natürlich so ein Stück Abenteuer und auch moralische Verpflichtung, solche Elemente, das waren, glaube ich, sehr viele. Dann auch die, die auf eigene Faust irgendwohin Verbindungen angeknüpft hatten zu also antimilitaristischen Gruppen oder zu bestimmten Orten, die sie dann mit humanitären Lieferungen versorgt haben. Das sind zum großen Teil junge Leute gewesen. Nicht nur aus Deutschland.
Sehr sporadisch und nicht so organisiert.
Ja, oder über kleine Initiativen. Es gibt ja kleine Initiativen, die sehr langfristig gesagt haben, ich kümmere mich um die Leute in XYZ in dem Dorf und stelle da eine dauerhafte Beziehung her und bringe denen was und höre, was die brauchen und also sowas. Und da sind sehr auch alte Leute. Hier drüben in Wehrheim, weiß ich, haben wir selbst also mal dann Sachen hingebracht. Der hat von sich ein älteres Ehepaar, glaube ich schon Rentner fast, ja, oder Rentner schon. Die haben dann gesagt, wir machen so eine Arbeit und wir machen eine Sammelstelle. Haben überall im Kreis gesagt, hier, wer Kleider hat oder die und jene Dinge, bitte bringt die uns, wir können die dann dorthin transportieren. Und sind dann mit ihrem eigenen Bus oder irgendein anderer hat einen kleinen Bus oder kleinen Laster zur Verfügung gestellt, dann in diese Gegend gefahren und haben die Sachen dorthin gebracht. Natürlich zum Teil höchst abenteuerliche Weise, haben dann also auch diese ganze Welt dort ein Stück kennengelernt, haben dann darüber berichtet, dadurch wieder andere Leute angesprochen. Also es sind sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Was wir auch gemacht haben in der Zeit, was sicher Alte und Jüngere erreicht hat. Wir haben ja damals diese Aktion begonnen, den Krieg überleben. Also eigentlich hieß es, den Winter überleben. Und dann wurde der Krieg länger und dann haben wir es umgetauft auf den Krieg überleben. Das war eine Aktion, Leute aus gefährdeten Gebieten, besonders also aus serbisch besetzten Gebieten rauszuholen, die da besonders gefährdet waren, und dann nach Deutschland zu bringen und hier Leute zu finden, die bereit waren, die zu übernehmen. Also auch dann bei sich wohnen zu lassen und also zum Teil...
Eine Privatasylaktion.
Wie bitte?
Eine Privatasylaktion.
Ja. Meist mit großen Konflikten mit den Behörden, die alle möglichen Folgelasten von sich abwehren wollten. Also sie sagten, ihr müsst dann alle unterschreiben, dass ihr für sämtliche Kosten aufkommt, mögliche Sozialhilfe, mögliche Krankheitsfälle und. Also war richtig ein Bedrohungsszenario, was die aufgebaut haben, wo dann die Leute gesagt haben, wir machen das und wir halten es für richtig. Und dann nachher auch die gerichtlichen Auseinandersetzungen kamen, die wieder dann in den Zeitungen also sehr hin und her diskutiert wurden, was die ganze Sache verbreitet hat. Also solche Aktionen haben auch alte, junge erreicht dann. Also es ist von Feld zu Feld sehr unterschiedlich, um was für Probleme es geht. Generell lässt sich vielleicht sagen, dass Jugendliche am schwersten dort einsteigen kann, wo es um hochprofessionalisierte Auseinandersetzungen geht, die nicht sehr viel Aktivitäten zulassen für einen Menschen, der eine politische Einschätzung hat, aber keine Professionalisierung in einem Bereich. Das ist dann immer, also wie ich mir das vorhin mit der Verfassungssache erzählt habe, es ist uns nicht gelungen, habe ich auch so eine Bürgerinformation für die Verfassungsgeschichte mitgeschrieben, aber es ist uns de facto nicht gelungen, daraus eine Volksbewegung zu machen, eine breite Bewegung zu machen. Das war alles zu fern, zu abstrakt und schwer zu vermitteln. Aber im Friedensbewegungsbereich ist deutlich eine Überalterung da, weil die Jüngeren sagen, da ist im Augenblick nichts, das bedroht uns nicht. Allenfalls bei der Bellizisten-Pazifisten-Debatte, aber auch das war, was dann veröffentlichte Debatte war, das waren die Älteren in der Regel. und auch die Prominenten. Aber dann gab es bei dieser Bellizisten-Pazifisten-Debatte, also über Jugoslawien, Bosnien, muss man da militärisch eingreifen oder nicht, gab es an der Basis, also in den Basisorganisationen, in Gruppen, da gab es wieder eine riesige Debatte, die auch bis zu den jungen Leuten hinging. Nämlich die waren alle, ich habe immer gesagt, es sind nicht die einen hier und die anderen da, sondern eigentlich geht das Problem als unerhörte moralische Anforderung, geht das an alle Leute, selbst wenn sie sich so oder so entscheiden, letztlich, also für Militäreinsätze dagegen, weil das zerreißt einen fast nicht. Du sagst, Mensch, die werden da abgeschlachtet und jetzt sollst du sagen, jetzt aber das Militär, weil das Militär, das wird dann zu einer großen Rechtfertigung, genau über die Weise wird ja das Militär reproduziert. Und dann kamen die ganzen Risiken dazu, was bedeutet Militäreinsatz überhaupt, wird daraus nicht eine, weiß nicht was, entweder ein Einbezug in den Guerillakrieg, was wohl von den Militärs interessanterweise genauso gesehen haben, die haben ja blockiert. Die Militärs haben blockiert, haben gesagt, wir wollen.
Sie wussten ja, wovon geredet wird.
Ja, die wussten, wovon geredet wird. Nicht immer wieder in den Presse wurde es immer so dargestellt, die Friedensbewegung hat verhindert und deshalb sind die alle ermordet worden. Das ist völliger Unsinn. Die haben gesagt, wir wollen überhaupt nicht.
Andreas, stimmt mein Eindruck, dass aber jetzt überhaupt nicht mehr darüber geredet wird, wer da alle Waffen runterliefert, dass die praktisch die Gegend ja richtig aufrüsten und dann sagen, seht ihr, die kämpfen weiter und dann ist der Militärschlag.
Seit Dayton und dieser ganzen Geschichte ist natürlich das ganze Interesse völlig abgeflaut wieder daran und jetzt wird ja ein militärisches Gleichgewicht oder sogar Über- und Unterlegenheiten andersrum organisiert. Man hat ja später dann erfahren, oder ein paar Leute wussten es auch schon vorher, dass ja auch ein Teil dieser ganzen Militärentscheidung entweder vorher politisch abgesprochen waren, also die Krajina-Räumung, der Angriff der bosnischen Seite, um Teile da bis kurz vor Banja Luka wieder zurückzukriegen und solche Dinge, dass es vorher abgesprochene Aktionen waren, wo keiner der Politiker traute, das zu sagen, und es deshalb militärisch exekutiert werden musste, natürlich mit fürchterlichen Folgen für die Bevölkerung. Und seit dieser Zeit weiß man auch, dass die USA trotz Embargos, Waffenembargo der UNO, die USA die Leute ausgebildet haben, die Industrieländer Waffen geliefert haben. Also der ganze Dayton-Geschichte ist über eine Verschiebung der militärischen Gleichgewichte organisiert worden.
In Bosnien gab es ja Ausbildung.
Ja, sind richtig ausgebildet worden, haben Waffen gekriegt, über irgendwelche Winkel geliefert. Das ist klar.
Aber der krasseste Eindruck damals sind auch, es gab in der Zeit, wo wir mit dieser Desert First Kampagne angefangen haben, gab es dann aus Berlin so einen Aufruf und da ging es um die Intervention, die militärische Intervention des Westens. Da hat unter anderem der Biermann mit unterzeichnet und ich glaube auch der Krass.
Gegen die Serben.
Gegen die Serben eine Intervention zu machen.
Der Krass?
Ja, ich glaube, es war der Krass. Also Biermann war auf jeden Fall.
Krass weiß ich nicht. Meinst du nicht vielleicht Enzensberger?
Aus der Enzensberger.
So, das war von organisiert von diesem
Das ist Gesellschaft für bedrohte Völker.
Völker. Ja, Timmern Zülch.
Genau, so heißt der Timmern.
Zülch, ja.
Timmern Zülch,
ja. Der hat immer so seine eigene Linie gehabt.
Ja, der hat so einen völkischen.
Ja, der hat aber schon dann sehr diese bellizistische Seite auch mit vertreten. Obwohl die sonst ja zum Teil sehr gute Arbeit machen, aber in dem Punkt, ich weiß nicht, ich habe mal irgendeine Fernsehdiskussion mit dem Thema Zülch zusammen gemacht und da rasselte das richtig aneinander, da diese Position. Während andere es ja, wie der Fischer, also der Joschka Fischer, eigentlich das nur benutzt hat, um die Partei an den militärischen Kurs der SPD anzunähern, mit der Perspektive, eine Koalition bilden zu können. Da waren ja zu viele Ressentiments oder Vorbehalte vorhanden. Und da ist das dann systematisch verwendet worden. Und der Fischer hat dann auch systematisch alle anderen, die dagegen waren, diffamiert, wirklich so ähnlich übel wie der Wehner, dem er gesagt hat, man kann nicht einfach den Kopf in den Sand stecken und nichts machen. Das hat er zu denen gesagt, die ganze Zeit was gemacht hat, während er nie was gemacht hat. Aber da beherrscht einer die Medien und die Antwort wird nicht gedruckt.
Oder umgekehrt. Die Medien beherrschen jemanden.
Naja, aber der, kann gut, der hat einen guten Zugang, während wir die Antwort eigentlich nicht unterbringen können. Nicht? Allenfalls, dass mal dann in der Taz sind ja mal so Kontroversen ausgeführt worden. Da waren dann.
Wie bitte? Eine Rundschau war da gesagt.
Ja, die Rundschau, die hat dank meinem Robe, die hat von mir ab und zu was abgedruckt dann. Aber sonst, das war doch sehr, sehr, sehr schwierig. Die Taz war ganz parteiisch. Der Radfelder, der aus Jugoslawien berichtet, war voll auf der belizistischen Seite und die ganze Taz-Mannschaft eigentlich auch noch mit. Wir haben allenfalls mal dann so eine Kontroverse gemacht. Da war dann der Duwe, glaube ich, weiß nicht, der Joschka Fischer auch noch dabei war und noch ein oder zwei andere da. Die haben die Belizistenseite und dann haben der Horst Ewart Richter und ich dann auf der anderen Seite geschrieben. Das ist dann einmal hin und her gegangen, aber sonst kam es da auch in die Taz nicht rein. Ja, aber das sind so die Dinge, mit denen man rechnen muss. Ne?
Auch die Kontakte mit dem Galtung?
Ja, der Galtung hatte ja nun sowas ganz Besonderes, der sagte ja eigentlich für die Sache ganz
einfach. Ich finde, eine der Fragen, die sich stellen wird, also generell in den nächsten Jahren, das ist, finde ich, dass zwar alle und überall wird geredet von Demokratie, und wenn man anschaut, was in allen Staaten momentan und überall eigentlich passiert ist, eine gewisse Form von Kriminalisierung der Instrumente der Demokratie und der reellen, also Parlamentarismus wird sehr häufig niedergemacht. In der Schweiz gibt es die Diskussion um direkte Demokratie, da wird sehr häufig gesagt, damit kann man ja überhaupt kein Land führen, das geht nicht. Also alle Instrumente, es wird generell geredet über Demokratie, aber jedes Mal, wenn es um die ganz konkreten Instrumente und die ganz konkreten Möglichkeiten der Demokratie geht, dann werden sie auch in den Medien werden sie schlecht gemacht. Und wir sind in einer Phase der europäischen Entwicklung, Maastricht 2 etc. etc. Und dass da eine grundsätzliche Frage, der eine Demokratiediskussion im Prinzip anstehen sollte. Es werden immer mehr Bereiche der Entscheidungen werden entweder delegiert in internationale Organisationen, internationale Regierungskonferenzen oder in Welthandelsorganisationen, Weltbank etc. Andererseits bei multinationalen Konglomeraten, also Trust und so weiter, werden Entscheidungen gefällt, die sehr viel wichtiger sind als das, was in Nationalstaaten irgendwie entschieden wird. Und gegenüber dieser Entwicklung weiß ich nicht, ob ein Komitee wie Grundrechte und Demokratie da eine ganz massive Demokratiediskussion auch ansteht oder gefördert wird oder vorgesehen ist.
Also wir haben ja so einen Begriff nicht von die Demokratie, die gibt es bei uns nicht. Sondern es gibt eigentlich eher so einen prozesshaften Begriff von Kampf um Demokratisierung als eines unendlichen Prozesses, wo immer wieder Demokratisierung eingefordert, praktiziert, erweitert oder verteidigt wird. Insofern dieser etwas demagogische Begriff, der hier verwendet wird im Westen, da gibt es Wahlen, da ist die Demokratie. Das ist für uns albern. Es gibt ja doch seit den 60er Jahren gibt es ja doch eine massive Kritik auch des Parlamentarismus und seiner Schwächen. Für uns steht also eher die Frage, was kann in demokratisierender Absicht in der Gesellschaft verändert werden. Und dass dieser Kampf um Demokratie auf vielen, an ganz vielen Stellen zu führen, an vielen Sachproblemen wird es ja deutlich. Der wird natürlich durch die von dir eben geschilderten Vorgänge doch sehr erschwert, denn wir hatten ja gestern schon mal darüber gesprochen, dass dem Nationalstaatkompetenzen entfallen, sie nicht mehr in dem Maße hat, wie er es früher hat. Von daher möglicherweise der Nationalstaat eben die Funktion bekommt, Ordnung aufrechtzuerhalten, selbst wenn also die Grundlagen etwa für eine soziale Gestaltung der Gesellschaft entfallen werden. Und das bedeutet ja, würde bedeuten und bedeutet vielleicht heute schon, wenn wir die ganzen Sparmaßnahmen sehen, die ja immer mit einer strafrechtlichen Verschärfung, gleichzeitig Sozialabbau, Umverteilung verbunden sind, bedeutet natürlich schon Abbau von Demokratisierung, Rückentwicklung, Stärkung von autoritären und repressiven Strukturen. In der Situation bewegen wir uns, müssen arbeiten und müssen sehen, also wo können wir sowas aufhalten. Aber es stellt sich damit natürlich auch immer die grundsätzliche Frage, gibt es Strukturen, um die wir kämpfen können, die überhaupt Bedingungen, Grundlagen einer weiteren Demokratisierung sein werden? Oder ist die Situation so, wie der Richter, hier, also erwähnt er eben den Horst-Ebert Richter, der Sozialpsychologe, der hat so ein jüngstes Buch geschrieben, da lässt er so alle möglichen großen historischen Figuren, die alle gestorben sind, im Himmel auf einer Wolke zusammenkommen. Und die diskutieren miteinander den Zustand dieser Erde und was sie selbst aus ihren jeweiligen Richtungen, also der vom Platon bis zum Konfuzius und Freud und Marx und alle sind versammelt, Stücke 8 oder 9, ist sehr interessant, sehr amüsant auch geschrieben. Erste, was der Freud sagt, als der Marx sich so vorstellt und ein bisschen bombastisch, wie er ja wohl auch in Wirklichkeit gewesen ist, ist ja wohl auch ein ziemlich autoritärer Typ gewesen. Und dann sagt der Freud so ganz, sag mal Marx, stimmt das eigentlich, dass ihr immer von eurem Kapital die Rezension selbst geschrieben habt, weil kein anderer das machen wollte? Sagt der Marx, naja, siehst du, innerhalb von 10 Jahren oder so, ich weiß nicht wie viel, habe ich nicht genau im Kopf, waren ja erst 500 Exemplare verkauft und dann musste das doch irgendjemand machen. Naja. Jedenfalls in diesem Buch, was sehr interessant zu lesen ist, was sich vielleicht auch eignet, in so einer Kooperative in den langen Winterabend Kapitel für Kapitel zu nehmen, ja, und zu diskutieren, was ist das eigentlich? Was sind die Stränge, historischen Stränge, die auf einen zukommen, von Descartes, von der Psychologie, von Freud, von Buddha, Konfuzius, Platon, also christlichen Augustinus ist das. Also sowas mal zu diskutieren, das endet dann so etwa mit der Fragestellung oder mit der Aussage, könnte es so sein, dass angesichts der unerhörten Schwierigkeiten, die Probleme zu lösen, angesichts der Unfähigkeit des Nationalstaates, das zu lösen, die Menschen ihre Eigenbemühung, Kampf um Lösung von Problemen aufgeben und wieder nach dem starken Mann oder der starken Führung rufen, um das, die ganze Last loszuwerden, zu sagen, hier bitte, du mach das, du mach die Ordnung für uns, du löst für uns die Probleme, was natürlich nie passieren wird, aber eine psychische Befreiung darstellen könnte. Nicht so endet das. Also deine Frage nach Demokratie, Kampf um Demokratisierung, dies wird natürlich ein Thema sein, was uns wahrscheinlich bis zum Lebensende beschäftigen wird. Und das sind keine einfachen Verhältnisse, auf die wir zusteuern, gerade mit den Regionalintegrationen, die ja immer Vorwände liefern, bereits errungene Mitwirkungsrechte abzuschneiden, weil sagen, wir machen es jetzt auf einer höheren Ebene und da gibt es sowas gar nicht.
Wie heißt das Buch?
Warte, ich kann es hier zum Angucken mal holen. Und für ein breites Publikum. Kurze Dialoge sind, und das ist schon interessant, also sind uns ja der Wurzeln gar nicht so bewusst.
Ja, das ist gerade die Zeit, dass man die verschiedenen Wurzeln sucht.
Ja, ja.
Das ist schon gut.
Aber man muss natürlich noch hinzufügen, dass er das geschrieben hatte und vergessen hat, dazu in die Runde eine Frau zu nehmen. Und dann kriegt er so viel Protest.
Rettung durch die Frauen.
Gibt's ein Kapitel. Und dann hat er noch ein Frauenkapitel angefügt. Ja.
Im Sinne der Praktizierung ziviler Konfliktbearbeitung, in solchen Bereichen zu arbeiten, darum auch diese türkisch-kurdische Geschichte hier, um herauszufinden, auch was kann man machen, wo sind die Grenzen, was sind die Methoden, was geht da überhaupt? Denn wir können ja nicht so tun, wir wüssten nun alles, wie man Konflikte wirklich vermittelt. Besonders schwierig ist es, wenn massive Interessen, die nicht verhandelbar sind, damit verbunden sind. Wie wirst du dann mit solchen Sachen fertig? Das ist der eine, glaube ich, große Bereich. Von daher werden immer wieder neue Konflikte, Ausbildung von zivilen Friedensdienst, Einsatz, Sammlung von Erfahrung, daraus eine große Diskussion zu machen. In dem Zusammenhang auch ein Stück weiter zu sehen, gewaltfreie Aktion, zivile Konfliktbearbeitung bedeutet ja nicht unbedingt, also völlig gewaltfrei zu sein, das ist ja ein breiterer Zusammenhang, aber gewaltfreie Techniken der Mediation, der Einwirkung vor Ort zu finden, das wird sich sicher verstärken mit dem zivilen Friedensdienst. Und da war ja so ein bisschen mein Vorschlag auch an eure Adresse gerichtet, wenn ihr sagt, wir haben auf der einen Seite Angst, nur Nische zu sein, das könnte man ja sich vorstellen bei diesen Kooperativen, dass die in so eine Nische rutschen und dann da so auf der Insel der Seelen leben. Und auf der anderen Seite, wie stellt man die Verbindung zum politischen Bereich her, aus dem man auch neue Impulse bekommt? Könnte ich mir schon vorstellen, dass die Kooperation und Teilwerden dieser doch neuen gewaltfreien Bewegung, die, glaube ich, viele Anstöße jetzt bekommt, da so ein Teil mit drin zu sein, dass das eine ganz interessante Kombination sein könnte. Und wir können da auch ein bisschen diskutieren, wenn er das wollte. Aber das fände ich schon interessant. Und das werden natürlich auch so Schwerpunkte im außenpolitischen Bereich sein. Die zweite Sache ist im Friedensbereich natürlich die Kritik des Militärischen weiter fortzuführen, da nicht locker zu lassen, weil die Leute alle so beruhigt werden mittlerweile und das so schwierig durchschaubar ist, dass sie denken, oh ja, wir sind die guten Militärs. Ein dritter Bereich, also wenn du nach Schwerpunkten fragst, für mich ist auch der Ideologiebereich. Da sind ja ganz problematische Dinge, die sich entwickeln mit diesem Kampf der Kulturen, in dem suggeriert wird, es ist naturnotwendig, dass die Kulturen miteinander kämpfen. Also ist es auch berechtigt. Und die anderen Kulturen sind feindliche Kulturen. Und die man wie so ein darwinsches Prinzip eben sehen muss, kann man sich selber durchsetzen oder nicht. Das ist ja so etwas, was uns gegenwärtig suggeriert wird, um neue Feindbilder aufzubauen und um Wehrbereitschaft und alles dies aufrechtzuerhalten. Und auch natürlich, um so eine Festung des Wohlstandes abzusichern, notfalls auch mit Gewalt, hatten wir darüber gesprochen, dass die ganzen Militärstrategieansätze, Ausrüstungsansätze darauf hinauslaufen, dann auch notfalls eingesetzt zu werden, auch mit Massenvernichtungswaffen. Das sind so Felder, denke ich, die große Schwergewicht haben. Aber dann ist natürlich innenpolitisch die große Frage, gelingt es von welcher Seite, von welchem Ansatz, gelingt es wirklich, hier den Horreur d'Economie oder den Terror der Ökonomie, daraus eine weitreichende politische Diskussion zu machen? Gelingt es in diesen sozialen Bereichen irgendetwas an Zusammenhängen zu organisieren, wo Menschen anfangen, in konkreten Dingen sich zu wehren, die zu unterstützen? Dabei spielt diese ganze Castor-Transport, also praktisch nuklear, Industrie eine große Rolle, nicht? Weil viele Leute auch sagen, Mensch, das bedroht uns. Die bringen hier diesen ganzen Scheiß an und der wird über, solange wir leben und unsere Kinder leben, wird das alles strahlen und zu Schwierigkeiten führen können. Ich denke, das sind große, wichtige Bereiche, in denen man arbeiten wird. Und dann, aber das ist so schwierig auf einer breiten Basis zu vermitteln, dann dieser ganze Abbau der Bürger, Rechtsbereiche, also Lauschangriff jetzt, als um nur ein Beispiel zu nennen, dann in der, im ganzen juristischen Bereich, wo die Verteidigerrechte eingeschränkt werden, immer Schritt für Schritt, wo die Schnellverfahren gemacht werden, wo hier die also das Abschieben von Flüchtlingen, ständig die Rechtswege verkürzt werden, um die Leute ganz schnell abschieben zu können. Alles das sind Felder, auf denen du diese Verteidigungslinien im Augenblick, das sind ja kaum noch Angriffslinien, also Verteidigungslinien aufbauen musst.
Abschaffen der politischen Polizei.
Abschaffen der politischen Polizei, die ja gerade angeschafft wird. Bei uns wird ja der Grenzschutz systematisch jetzt in die Polizeibereiche als eine Sondertruppe eingefügt. Und wer weiß, ob nicht eines Tages dann die Bundeswehr sozusagen in die Grenzschutzpositionen einrückt. Lauter solche Elemente, das sind viele Felder. Aber für viele, damit kannst du keine Massenmobilisierung machen. Denn natürlich sagt hier mein Nachbar, wenn man Lauschangriff, was soll denn das? Wer soll denn bei mir lauschen?
Ich habe ja nichts zu verbergen.
Ich habe nichts zu verbergen. Nicht, was geht mich das an? Bin ein alter Mann oder eine alte Frau oder was? Die 15 Jahre verbringe ich nicht mit dem Kampf, die ich noch habe, verbringe ich nicht mit dem Kampf gegen Lauschangriffe. Also das ist wirklich schwierig. Wo junge Leute sagen, du, mir geht es um Job, mir geht es um eine Lehrstelle, Lauschangriff oder Verteidigerrechte oder Verkürzung der Strafverfahren oder sowas. Was habe ich damit zu tun? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich muss meine Stütze kriegen, muss sehen, dass ich dass die mich mit irgendwelchen, also nicht weiter drücken, sodass ich völlig unter die Armutsgrenze komme. Muss sehen, wo ich Schwarzarbeit mache, um Geld zu verdienen zusätzlich.
Ja, zum Beispiel bei der Frage der Betroffenheit sind.
Ja.
Betroffenheit, Arbeitslosigkeit, Betroffenheit auch jetzt die ganzen Überfälle von Jugendlichen aus rechtsradikalen Motivationen oder aus Unzufriedenheit heraus. Das ist auch eigentlich ein Thema, das sehr wichtig ist, weil es geht ja heute gar nicht mehr nur um Arbeitslosigkeit, sondern um die ganze Frage der Existenzberechtigung für Leute, die außerhalb vom normalen System stehen, also vom Arbeitssystem.
Nur, ich meine, es gibt ja eine alte Erfahrung, ich nehme an, bei euch in der Schweiz oder in Frankreich in ähnlicher Weise. Also Arbeitslosigkeit lässt sich ganz schwer organisieren. Ich weiß nicht, ob mich vor langer Zeit mal intensiver damit befasst. Irrsinnig schwer, es gab hier eine ganze Menge Initiativen dafür, weil, es lässt sich auch angeben, weshalb, weil die Menschen, die davon betroffen sind, das als ein individuelles Versagen interpretieren.
Zum Beispiel in Ostdeutschland ist das gar nicht so.
Kannst du nicht sagen. Die sagen immer, die sehr nüchterne Aussage ist 80% oder 85% oder 90%, je nachdem wie hoch die Arbeitslosigkeit, haben es geschafft. Und ich habe es nicht geschafft. 90%, 85% haben einen Job, die Masse, ich habe es nicht geschafft. Also bin ich der Versager. In diesem Konkurrenzkampf, die gestehen dir auch zu, da ist natürlich Gesellschaftspolitik gefragt, aber trotzdem bin ich rausgefallen. Und sie suchen für sich nicht eine generelle Lösung. Was soll ich darum kämpfen? Die ganze Gesellschaft ist ihnen ja gar nicht zugänglich. Sondern ich muss sehen, wo ich möglicherweise durch Wohlverhalten, durch Anpassen, durch Zugestehen, dass ich einverstanden bin, bloß 80% des Gehalts zu kriegen, was die anderen bekommen, dass ich einen Job kriege, dass ich reinkomme, dass ich aus der Situation rauskomme. Und dann kommt der große Bereich, der fast noch schlimmer ist, dass diejenigen, die einen Job haben, Angst haben, davor auszufallen und dann ihr Rückgrat dabei so verdrehen und verkrümmen, dass sie eigentlich dann politisch als für Widerstand überhaupt nicht zu brauchen sind. Darum, also alle Erfahrungen sagen, Arbeitslosigkeit ist nur zu organisieren, wenn du regionale Arbeitslosigkeit hast, sagen wir mal, der Ruhrbergbau schließt, und ganze Städte werden sozusagen fliegen raus und verlieren ihre Arbeitsplätze. Da kannst du Solidarität herstellen, da können Kampfgeschichten sein. Also bei solchen Sachen.
Korporatistisch?
Ja, nee, weil es dort klar ist, das ist eine Struktursache von außen. Da sind auch ganz viele, die natürlich sofort sehen, schnell irgendwo anders hinzukommen. Eine individuelle Lösung. zu schaffen, aber die anderen, die Geschäftsleute sind davon betroffen. Da kannst du das machen. Also an so einer Massenarbeitslosigkeit. Bei der anderen ist ganz, ganz schwer. Und dann hat ja der Staatsapparat in allen Ländern, der hat dann diese ABM-Sachen, die kleinen Unterstützungen hier, die Weiterbildung. Ja, das heißt, da zerfasert sich alles nochmal.
Sozial degradiert wird auch in den Einkommensstrukturen und in den einzelnen sozialen Perspektiven sind ja dann auch immer, gibt's ja, also es gibt keine gemeinsame Forderung für Sozialhilfeempfänger, für Leute, die in der beim Arbeitslosengeld sind oder die in der ABM drin stehen. Das sind ja immer soziale spezifische Gruppierungen. Und jede einzelne Interessenvertretung dieser Gruppierung haben andere politische Vorstellungen, also die dann mitunter auch konkurrieren in ihren Optionen, Teilzeit zum Beispiel, Teilzeitarbeiten oder so. Und das wird eben das verbindende Element, also wo eine gemeinsame Forderung entstehen könnte. Also ich denke, dass das auch ein Moment ist, also wo auch wir jetzt eine wichtige Funktion hätten, zu sagen, also es geht darum, nicht wieder zurückzugehen, in den Markt wieder rein, in Vollbeschäftigung zu kommen, dann zerfasert sich das natürlich, sondern eben so ein Aspekt eines Herausgehens aus diesen Zusammenhängen, einer Selbstorganisation, Selbstreproduktion, also das unter diesen Aspekten bekommt Teilzeit, Forderungen, Sozialhilfeforderungen oder Arbeitslosengeldforderungen an den Sozialstaat, kommt dann wieder ein gemeinsamer Hintergrund. Aber das Schwierige ist eben, das denke ich auch, also was die Motivation ist, ob das greift bei den Leuten, bei jedem Einzelnen. Weil wenn man sich die Situation von den Arbeitsloseninitiativen anguckt, also die existieren effektiv und das sind Vorfahren, also sind Beamtete, Leute irgendwie, also die haben irgendwelche Stellen von Gewerkschaften eingesetzt oder selber über ABM laufend, irgendwelche kleinen Initiativen, da sitzen dann Omis, die dann Serviceleistungen anbieten so und die dann, weil sie bezahlt werden, zu Aktionen hinfahren, Sternmarsch zum Beispiel. Ne? Und ja, das geht dann wirklich nicht um Kampf oder so, denn ist das diese lamoyante Haltung irgendwie, alles ist scheiße und so. Aber das ist jetzt, du spürst nicht, dass das Initiativen sind, die von unten irgendwie arbeiten, so, sondern es sind halt kleine Institutionen, die da ihre kleinen Publikationen machen, ihren kleinen braven Dienst absichern, so mit Öffnungszeiten und so und Beratung. Also wo kann sich der Sozialhilfeempfänger hinwenden, wenn er Klamotten braucht und so. Und so ist dieses Betuliche vor sich hin machen.
Du redest so, als wärst du noch nie richtig arbeitslos gewesen.
Doch, ich bin arbeitslos. Also ich sage das deshalb, weil ich in Arbeitslosen, also wir, das Radio, wo wir sind, hat so eine Arbeitsloseninitiative direkt, ist ein Untermieter bei uns. Und wir haben auch mit denen schon zusammengearbeitet in bestimmten Dingen. Nein, es geht jetzt nicht darum, eine Arroganz gegenüber der sozialen Situation, in der die Leute stehen. Das ist natürlich heftig, ne? Aber wenn es jetzt darum geht zu untersuchen, kann da eine gesellschaftliche Kraft raus werden, dann muss man das eben schon so betrachten, dass es da eben sehr stark auf Selbsthilfe.
Die individuelle Hilfe zur Überwindung und Fertigwerden der Situation steht im Vordergrund. Und das steht natürlich auch für ganz viele Arbeitslose, die sagen, ich muss meine Probleme erstmal lösen. Ich als schwächstes Glied bin noch nicht derjenige, der die Probleme der Gesellschaft lösen kann.
Wobei es so schön sind, es gibt ja Ortschaften, die sind schon härter zum Arbeitslosengeld, weil irgendwie Betriebe geschlossen haben.
Ja, ja.
Also, ich finde das schon nicht unbedingt als individuelles Problem zu sehen, aber die gesamte Situation, dann wird auf Tourismus gesetzt oder auf Dienstleistungen, weil sie sehen nicht, dass es, also sie sehen deutlich, dass das keine Perspektive ist, aber sie wissen eben nicht, wie. Und sie gehen natürlich in diese kleinen Arbeitslosenhilfezentren und so weiter und so fort. Aber was du nicht spürst, ist, dass sie nicht mehr so weiter wollen, dass da eine wirkliche Kraft ist. Also die Frage ist eben, wie, ja,
es gab... Wo ist die Alternative? Wo ist die Alternative für die Leute? Wo man gerade in der Kuchen wollte. Individuell mit den Problemen fertig werden. Denn wenn du dich politisch engagieren willst, brauchst du auch immer den Rückhalt in deinem engen Bereich, Familie, Freundeskreis, was immer. Du brauchst den Rückhalt in der Gruppe, ganz wichtiges Element, du kannst es nicht im Alleingang nur machen. Und das sind ja wichtige Voraussetzungen, dass du dann sagst, ich lehne mich jetzt auch politisch aus dem Fenster. Du musst so einen Auffang hinter dir haben. Darum spielt in unseren Überlegungen zu außerparlamentarischer Arbeit immer die Bildung von Gruppen vor Ort in irgendwelchen Sachzusammenhängen eine außerordentliche Rolle. Einschließlich, denke ich, auch dieser persönlichen Komponente, dass du sagst, ich habe da meine Freunde, ich kann auch mit meinen persönlichen Schwierigkeiten aus der Arbeitslosigkeit oder aus einem anderen Zusammenhang, kann ich da hinkommen und werde da ein Stück weit aufgefangen. Wenn das nicht ist, wenn du alleine bist, das halten die meisten nicht aus. Dann musst du anfangen, dich radikal anzupassen und zu sehen, wie findest du eine individuelle Lösung.
Also diese Idee, also dass also man dazu kommt, dass so gerade so die aus den verschiedenen Milieus, wo es schon so Ansätze gibt, also diese selbstverwaltenden Betriebe, soziale Ökonomie, also es ist gut, das sind halt sehr schwache Ansätze, aber es sind halt Sachen, die schon existieren so, und ich denke, dass das vielleicht wirklich auch ein Ansatz sein könnte, diese Sachen zusammenzuführen, weil das hat es effektiv noch nicht in dem Maße gegeben. Es gibt sicherlich einige Kongresse und so, also wie zum Beispiel Wirtschaft von unten, der ja auch noch nicht so ausgewertet worden ist, meines Erachtens, und es hat auch keine Konsequenzen jetzt dazu gegeben. Also es ist eine Veranstaltung, die jetzt vom Eckhard Spohr und mit dem Europäischen Bürgerforum mal zusammen gemacht wurde. Was ja sehr stark so diesen ökonomischen Aspekt behandelt hat und sehr stark referatslastig gewesen ist und wenig Raum für so eine Diskussion, also um dann auch einen Schritt weiter zu kommen, so gemeinsam flächendeckender eine Sache thematisieren zu können, exemplarisch zum Beispiel, dass man eine Besetzung macht, weiß ich, von Land, was Symbolisches irgendwie, was wirklich eine breite Relevanz bekommt, also wo man was verdeutlichen kann über so einen konkreten Projektrahmen, also Stadtteilinitiative oder sowas hinaus. Und ich denke, dass das also eine Idee für so eine gemeinsame Diskussion, die gibt es schon an vielen Orten. Also in Mülheim existiert sowas, also diese Mannheim.
Im Ruhrgebiet.
Nein, hier Köln.
Mülheim bei Köln. Mhm.
Also die überlegen das, da in die Richtung was zu machen im nächsten Jahr, und auch die Krisengruppe in Nürnberg. Also da gibt es auch Vorstellungen dazu, einen Kreis von Leuten erstmal zusammenzukriegen, der sich nicht nach Marktmöglichkeiten funktioniert, sondern eher sich schon nahestehende Gruppierungen, die eben an dieser Frage dran sind, die es in ihren Projekten da schon diskutieren, man die zusammenführt und man stärker an die Offensive auch geht mit den eigenen Inhalten, mit den eigenen Perspektiven, und dass man die stärker verallgemeinert, so dass ich glaube, dass das viel stärker jetzt ausreift, also auch wenn man so die Publikation verfolgt, Kontraste, da wird ja auch häufiger in letzter Zeit über solche Sachen geschrieben, Aneignung von Ressourcen, neues Verständnis von Zivilgesellschaft, die sich nicht mehr so auf den Sozialstaat bezieht und so. Also ich denke, dass das eine Sache ist, wo man auf jeden Fall überlegen muss in Zukunft, da auch enger zusammenzukommen.
Wobei man natürlich, Christian, auch die Ambivalenz solcher Dinge beachten muss. Nicht? Man könnte ja auch ganz gemein argumentieren, auch gegenüber Longomai und all solchen Ansätzen, sagen, oh prima, von der herrschenden Ökonomie, die übernehmen für uns so ein Stück die Verwaltung der Ausgegrenzten, die woanders nichts mehr finden. Und das ist ja positiv, vielleicht sollten wir denen sogar ein bisschen Geld zukommen lassen, damit sie das machen. Und dann sagen sie noch, gleich ist was Revolutionäres, lass uns das doch nicht sagen, das interessiert uns ja gar nicht. Aber...
Was kommt? Sehr gehässig, ja. Damit kann man alles kaputt machen.
Du, ich man ist ja manchmal ganz gut, sich in andere Rollen zu versetzen. Aber wenn ich, sagen wir mal, so ein Politiker wäre, der sagt, ich weiß, dass ich mit der Arbeitslosigkeit nicht zurande komme. Ich weiß, dass ich nach den traditionellen Systemen die nicht bezahlen kann. Ich will den Globalisierungsprozess, den Kapitalverwertungsprozess so gar nicht stören. Was mache ich nur? Dann wäre doch die Antwort, sage ich, Mensch, gibt es da nicht Leute, die die Fantasie haben, dass sie innerhalb dieser sich modernisierenden, konzentrierenden Ökonomie auf einmal so eine neue Produktion der Subsistenz- und Tauschwirtschaft einführen. Und damit sind die stillgelegt und das fördere ich noch und das kostet noch weniger als die Sozialhilfe vielleicht. Findest du das so absurd? Also ich muss sagen, wenn man weiß, was heute alles gedacht wird, manchmal kommst du auf so eine Blase, denkst, hätte das ein Linker gesagt, was da passiert? Etwa, dass die türkische Armee selbst dafür sorgt, dass die PKK mit Waffen versorgt wird, damit der Krieg weitergeht und sie ihre eigene Legitimation haben. Ich stell mich hin und sage sowas, der ist ja nur endgültig ausgeflippt. So ist es. Aber so ist die Wirklichkeit. Das machen die.
Ja, das ist vollkommen klar. Ich meine,
Nee, ist nicht vollkommen klar.
Doch, also mir ist es schon vollkommen klar, also, dass diese Gefahr besteht, weil es fällt natürlich voll ins Argumentationsmuster dann rein, Sozialstaatsabbau. Ne? Also der mündige Bürger, der jetzt den Sozialstaat ersetzt, das ist voll neoliberal konform. Ja. So. Es wird in dem Moment nicht neoliberal, es bleibt in dem Moment nicht neoliberal konform, wenn die Forderung dasteht, ja, ihr habt die Ressourcen, das Geld, wir brauchen trotzdem Geld, damit wir eigene Strukturen aufbauen können. Wenn du trotzdem von dieser Basis aus, die du dir aufbaust, nach wie vor agieren willst in die Gesellschaft rein, wenn du nach wie vor politisch den Leuten auf die Füße trittst. Also das ist die Sache, die immer, und das muss zusammen diskutiert werden, weil es gibt Initiativen, die sich dann selber bescheiden, ne, und die dann wieder zurückkehren und eben auf dieser Selbsthilfeschiene bleiben. So.
Da kommst du aber automatisch auf die Umverteilungsdiskussion. Weil Güter gibt es genug,
ja, das
weltweit. Das ist einfach eine Frage der Arbeit. Die Arbeit, die Lohnarbeit ist doch auch eine Form der Verteilung des Reichtums gewesen. Du kriegst einen Lohn, du hast einen Anteil an der Güteraustausch. Und jetzt werden mehr und mehr Leute von diesem Prozess ausgeschlossen. Dadurch fällt ihnen der Anschluss, wird gekappt. Nur noch, sie werden aus dem